Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Das Thema ist Gebung. Das ist klar, wir machen den Römerbrief weiter. Wir werden wirklich miteinander den Römerbrief anschauen, was der Paulus, der Römer, dort wirklich alles weitergegeben hat. Und, ja, es ist schon jetzt offensichtlich und klar, dass das auch die längste Teaching-Serie wird sein, die wir je gemacht haben bis jetzt. Ist aber auch, muss ich sagen, extrem spannend, wirklich zu erkennen, was der Herr dem Paulus wirklich offenbart hat, wenn es darum geht, was der Glaube wirklich anbelangt. Was die Grundlagen, was die Prinzipien des Glaubens sind, die es wirklich ausmachen. Wenn jemand eine Zusammenfassung braucht, dann kann er gerne eines der letzten Teachings anhören. Dort hat es aber zur Zusammenfassung drin. Ich merke, ich werde heute bewusst mit dem Thema anfangen, um zu schauen, dass wir wirklich auch reinkommen. Wir sind ja eine Thematik dran, jetzt schon zum dritten Mal, wo ich es doch ein Stück weit herausfordert. Ich habe gemerkt, auch im Gespräch mit Leuten, dass gewisse Sachen, die hier drinnen stehen, doch eine Herausforderung sind vom Verständnis her. Es geht darum, dass wir im Kapitel 9 am Schaffen sind darüber, was jetzt wirklich mit dem Volk Israel schlussendlich passiert. Was wirklich das Volk Israel für einen Weg geht mit dem Herr. Und da drinnen hat es Aussagen, die uns doch ziemlich herausfordern, wenn wir lesen im Vers 13, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Oder nein, Vers 16, also liegt es nicht an jemandes Wohnen oder Erbarmen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erweise, dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt, wen er will. Das war der letzte Vers vom letzten Mal, wo wir teachet haben. Und jetzt kommen wir zum Vers 19. Wir haben das, glaube ich, letztes Mal schon gelesen. Wir sind beim Teaching bei weitem nicht so weit gekommen, weil es doch meines Erachtens relativ intensiv ist. Wir werden heute jetzt weiter schauen, wie der Paulus das weiter anschaut, wie es aussieht mit dem Weg. Primär vom Volk Israel, aber nicht nur vom Volk Israel. Wir wissen ja ganz klar, dass der Weg vom Volk Israel auch ganz klar prophetisch ist für den Weg von dem einzelnen Menschen, je nachdem, wie er sich entscheidet und wie er läuft. Das ist eine von den entscheidenden Ebenen, wenn wir das Wort Gottes wirklich richtig lernen verstehen. Das haben wir Matthias in der Schule gehört zum Thema Hermeneutik wirklich, dass es mehrere Ebenen gibt. Es gibt die geschichtliche, die heilsgeschichtliche, die prophetische und die persönliche Ebene in jedem Text. Man muss sich nicht zu weit suchen. Man muss nicht immer mit der vierten anfangen, sondern idealerweise mit der ersten. Und manchmal hört es bei der ersten schon auf. Weil es eine Geschichte ist, ist es einfach eine Geschichte. Und fertig. Genau. Und darum, wenn wir uns das anschauen, geht es hier schon primär ums Volk Israel. Und gleich stimmt es natürlich nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für jeden einzelnen Menschen, der unterwegs ist auf dieser Erde. Ich werde mit euch den Text lesen, und zwar nach der neuen Genfer Übersetzung. Römer 9, 19 bis 29. Man wird mir jetzt entgegenhalten, warum zieht er uns dann noch zur Rechenschaft? Dem, was er beschlossen hat, kann ja doch niemand etwas widersetzen. So, was bildest du dir ein? Du bist ein Mensch und willst anfangen, mit Gott zu streiten. Sagt er dein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Hat der Töpfer nicht das Recht, über den Ton zu verfügen und aus ein und demselben Masse zwei verschiedene Gefäße zu machen? Eines für einen ehrenvollen Zweck und eines für einen weniger ehrenvollen Zweck. Und was sagst du dazu, dass Gott die, die gewissermaßen als Gefäße seines Zorns für das Verderben bereitgestellt sind, bisher mit so großer Geduld getragen hat? Er will zwar, dass man an ihnen die Auswirkungen seines Zorns sieht und seine Macht erkennt. Andererseits will er aber auch, dass man erkennt, in welch reichem Maß er seine Herrlichkeit den Gefäßen seines Erbarmens schenkt. Uns, für die er diese Herrlichkeit vorbereitet hat, er hat uns dazu bestimmt, an ihr teilzuhaben. Und hat uns auch berufen, nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den anderen Völkern, wie es im Buch des Propheten Hosea sagt, ich werde die mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren, ich werde die meine geliebte Frau nennen, die bisher ungeliebt war. Gerade dort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendigen Gottes genannt werden. Und Jesaja ruft im Hinblick auf Israel aus, selbst wenn die Israeliten so zahlreich wären wie der Sand am Meer, wird doch nur ein kleiner Teil von ihnen übrig bleiben und gerettet werden. Denn was der Herr angekündigt hat, das wird er ohne Einschränkung und ohne Verzögerung auf der ganzen Erde ausführen. Was Jesaja über Israel vorausgesagt hat, sagt er auch an einer anderen Stelle. Es heißt dort, hätte der Herr, der allmächtige Gott, nicht einige von unserem Volk übrig gelassen, dann wäre es uns um Sodom ergangen. Es wäre uns dasselbe geschehen wie bei Gomorra. Ist wieder nicht ganz ein einfacher Text. Beziehungsweise, eigentlich wäre es ganz einfach. Eigentlich wäre es wirklich ganz einfach. Das Einzige, was unseren Weg kommt, ist unsere menschliche Natur. Und unser unendlich begrenztes Verständnis von allem, was läuft. Der Paulus geht hier weiter, nachdem er vorher ja die Diskussion angefügt hat über das mit dem Pharao, dass der Pharao, man könnte meinen, vielleicht nicht auslesen können und einfach dazu bestimmt war, einfach Böses zu tun. Warum dass man überhaupt zur Rechenschaft zieht, das ist ein bisschen die Frage, oder? Und darum kommt jetzt hier, wie üblich in Paulus, seinem Römerbrief, eine rhetorisch potenziell mögliche Frage. Was heisst das? Er tut bewusst in diesen Sachen, die er sagt, mögliche Fragen, die die Leute haben könnten, gerade schon selber formulieren und tut dann die bewusst beantworten, dass die Leute merken, ah, das ist nicht nur so eine oberflächliche Überlegung, sondern die ist ganz weitreichend und ist bis hinten durchdacht, den ganzen Glauben. Oder? Und darum kommt jetzt hier auch die entsprechend krasse Frage, oder? Nun sagst du zu mir, was beschuldigt ihr uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Oder? Das ist eine klassisch menschliche Frage, die ganz, ganz viele stellen können. In der Kürze, ob sie den Herrn kennen oder nicht, spielt nicht einmal so eine Rolle. Ja, wenn er halt so bestimmt hat, was kann ich denn dafür? Das ist ein fatalistisches, zum Teil auch ein freches Aufbegehren gegenüber dem, was irgendwo in den Grundfesten des Universums verankert ist. Und das ist eine Herausforderung, mit dem richtig umzugehen. Und ich werde versuchen, das mit euch ein bisschen anzuschauen heute Morgen noch. Weil, wie ich schon gesagt habe, das Auflösen von dem Thema Prädestination, Vorbestimmung, oder das Erklären, ist nicht ganz ohne. Weil einerseits haben wir ja die Situation, dass wir wissen, dass der Herr uns den freien Willen gegeben hat, zum Entscheiden. Andererseits lesen wir so Texte, das heisst, es ist schon vorher bestimmt, was passiert. Ja, wie geht das überhaupt auf? Wir haben das schon zwei Mal angeschaut und werden es heute neunmal anschauen. Neunmal mit einem etwas anderen Blickwinkel. Und miteinander schauen, was das denn wirklich heisst. Ich würde aber gleich bewusst neunmal zuerst zum Vers 20 kommen, bevor wir das noch ein bisschen auflösen. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Die Frage ist absolut entscheidend. Die Frage ist von zentraler Bedeutung und dort drinnen hängt das Problem vom Verständnis. Wir kommen auf die Idee, als äußerst begrenzte Menschen, die nicht einmal wissen, was im Nachbarhaushalt abgeht, versuchen zu überlegen, was Gott sich für die ganze Welt hat planen. Wir versuchen mit Gott zu argumentieren über seinen Plan und seine Wege. Und checken nicht einmal, was beim Nachbarn nebenan abgeht. Und er weiss überall, was passiert. Und das ist etwas, was mich wirklich beschäftigt. Und ich werde nachher später, in einem zweiten Teil, noch etwas mehr auf das eingehen von dem her. Ich werde aber wirklich versuchen, jetzt noch die Situation wegen, ja, warum muss ich mir überhaupt Gedanken machen? Es ist also alles vorherbestimmt. Noch etwas genauer anschauen. Und wir haben angefangen mit der nächsten Lizenzierungsrunde. Die weiß ich von euch, hat das gemacht, als wirklich Vertiefung von eurem Glauben, als Überzeugung davon, beziehungsweise als Verstärkung von der Überzeugung, die wir haben, allem vor allem im Hintergrund können, im Wort Gottes zu verankern, was ich glaube. Und ich lese in diesem Zusammenhang wieder einmal mehr das Buch da, das ich sehr, sehr cool finde. Grundlage und pfingstliche Theologie. Es ist ein theologisches Buch. Es ist nicht leichte Literatur. Es ist wichtig. Und ich habe da drin wieder etwas gelesen. Diese Woche, wo ich gemerkt habe, das passt jetzt perfekt zu dieser Thematik und werde das mit euch noch ein bisschen anschauen, gewisse Abschnitte daraus vorlesen. Und ich werde es dann auch erklären. Es ist nicht ganz intuitiv, einfach so gewisse Sachen. Und zwar geht es hier schlussendlich um das Wesen Gottes, um seine Art. Und ein Thema ist das Thema Souveränität. Die Frage, die Thematik Souveränität werden wir in letzter Zeit mal anschauen. Ich werde die Frage jetzt nicht beantworten. Selber die Schuld. Nein, ist schon gut so. Sondern ich werde einfach gewisse Elemente daraus mit nach anschauen, die ich extrem hilfreich gefunden habe, um das Spannungsfeld zwischen freiem Willen und Prädestination wirklich in Einklang zu bringen. Ja, hier steht in dem Zusammenhang, er plötzlich schreibt, tatsächlich lehrt die Bibel beide Positionen. Okay. Ja, es ist ja so, wir finden beide die Bibel, aber bringen wir das zusammen. Und ich werde auch gewisse Sachen noch lesen, um uns ein bisschen zu helfen, zu sehen, wo wir eigentlich stehen. Gott kann souverän sein, ohne sich über die dem Menschen wesenseigene Freiheit hinwegzusetzen. In einem gewissen Sinne ist es jede göttliche Wahrheit für uns ein Paradox, weil wir von der Realität, das ist wichtig, von der Realität nur Fragmente, ja allerhöchstens einen Ausschnitt von 180 Grad sehen. Doch die göttliche Wahrheit sind die vollen 360 Grad. Samuel Fisk zitiert Charles Spurgeon, die, die schon länger gläubig sind, kennen das vielleicht, das war ein ganz spannender Mann. Der sagte, Brüder, seid bereit, beide Seiten des Schildes der Wahrheit zu sehen. Verlasst das Babyalter, das keine zwei Lehren glauben kann, solange es kein Bindeglied zwischen ihnen sieht. Hast du nicht zwei Augen, Mensch, musst du eines davon herausnehmen, um klar sehen zu können. Ich liebe die provokative Aussage. Es gibt immer zwei Seiten von Medaille. Und wir, wenn wir Glück haben, ich sage es bewusst, in meiner Form, sehen wir die Hälfte von der ersten Seite, wenn wir Glück haben. Der Herr hat ganz andere Dimensionen und so weiter noch. Und jetzt möchte ich ein ganz interessantes Zitat vorlesen zum Zusammenhang, wie das jetzt zusammengeht. Das ist auch spannend. Oder? Wie das folgende Zitat zeigt, ist für Dr. R.J. Torrey die Vorkenntnis Gottes, an das möchte ich mich erinnern, he? Wie war es mit dem Vorherbestimmen und Vorherwissen? Das ist genau die Vorkenntnis Gottes. Die Vorkenntnis Gottes, die Voraussetzung, um Prädestination und die freie Entscheidung des Menschen miteinander in Einklang zu bringen. Im Raus habe ich genau schon so gehört. Und gleich finde ich es spannend, wie sie schreibt, die Taten des Judas und der anderen wurden in Gottes Plan hineingenommen und somit zu einem Teil davon gemacht. Aber das heißt nicht, dass diese Männer in ihrer Entscheidung nicht vollkommen frei gewesen wären. Sie dachten nicht, was sie taten, weil Gott wusste, dass sie es tun würden, sondern die Tatsache, dass sie es tun würden, war die Grundlage dafür, dass Gott davon wusste. Vorkenntnis determiniert das Handeln eines Menschen genauso wenig, wie wenn man erst im Nachhinein davon erfährt. Die Tatsache bestimmt die Kenntnis, nicht die Kenntnis die Tatsache. Gott weiß von Ewigkeit her, was jeder Mensch tun wird, ob er sich dem Geist beugen und Christus annehmen oder dem Geist widerstehen und Christus ablehnen wird. Wer ihn annimmt, für ihn ist ewiges Leben bestimmt. Wenn jemand verloren geht, dann einfach nur deshalb, weil er nicht zu Christus kommen und Leben empfangen will. Ich liebe die Formulierung, wie er dort wählt. Ihr seht, hört, Leute. Kenntnis bestimmt nicht Tatsache, sondern Tatsache bestimmt Kenntnis. Was heisst das? Weil Gott weiss, was wird passieren, weil es passiert, nicht weil er es bestimmt, kann er entsprechend alle menschlichen Wege so organisieren und arrangieren, weil er ja weiss, wie sie werden laufen, oder? Dass sie genau so zusammenpassen, dass genau sein Plan in Erfüllung geht. Kommt ihr daraus? Macht Sinn. Ich denke, es ist wichtig, es ist schon ein gutes Bild, zum Verstehen, warum das Prädestination und freie Wille tatsächlich zusammengeht. Der Herr hat vorher bestimmt, was passieren soll, weil er weiss, wer sich wie wird entscheiden. Darum kann er es entsprechend zusammenstückeln. Ja, letzte Woche so ein interessantes Bild gehabt, das mir noch ein Stück noch mehr hilft, das Ganze zu veranschaulichen, für mich selber. Jeder Weg von einem Menschen ist eine Linie in einer ganz speziellen Form. In mehreren Dimensionen. Der Mensch läuft irgendwie und er entscheidet sich und dann wieder das, und dann geht es ab, geht auf, was auch immer. Oder? Und der Weg des Menschen kannst du wie einen Verlauf zeichnen. Das ist relativ offen, das ist nicht schwierig. Das kann man sich ja gut vorstellen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Herr kennt all die Verläufe. Er kennt all die Verläufe. Und jetzt kann er hergehen und sagen, okay, also, jetzt soll ich die Verläufe so zusammensetzen, dass genau dort Zusammentreffen zwischen Miriam und Mark ist, dass sie sich ineinander werden verlieben und dann machen die dann zusammen weiter. Er hat nicht entschieden, dass ich mich verliebe in sie und umgekehrt. Aber er hat gewusst, dass ich werde. Darum hat er geschaut, dass wir irgendwo uns so kreuzen, dass wir zusammenkommen und dann den gemeinsamen Weg weitergeht. Und genau so weiss er, was passiert, wenn X mit Y zusammenkommt, damit Y sich für den Herrn entscheidet. Ob jetzt X das macht oder nicht, spielt nicht mal so eine Rolle. Aber wenn er genau weiss, wie es läuft, kann er es genau so schieben. Hä? Dann passt es nachher genau in sein Bild. Und er hat genau gewusst, der Judas wird zwar wollen und gleich nicht wollen, und ist lieber ein bisschen mit Geld unterwegs, wo der Herr für Geld verraten. Also setzt ihn genau dort her, dass er einer von den 12 ist, damit die genau den Verrat, den Jesus Christus muss haben, damit er gekreuzigt wird, kann bewerkstelligen. Kommen wir daraus. Merkt ihr zwischenzeitlich, was es heisst? Und merkt ihr, wenn ihr nicht das, ich glaube, das ist etwas, was man sich relativ gut vorstellen kann. Einfach nicht im ganzen Ausmaß mit etwa 8 Milliarden Menschen, aber so mit 3-4 Personen, wie die zum Teil miteinander interagieren, das kann man ja noch sehen. Oder? Und weil Gott eben Gott ist, sieht er alles und kann es genau so zusammenschieben, dass schlussendlich genau sein Plan in Erfüllung geht. Also hat er, in dem Sinn, weil er weiss, was passiert, vorher bestimmt, was wird passieren. Und gleich hat er für niemanden entschieden. Weil ja jeder weiss, weil er weiss, wie jeder sich wird entscheiden, auch jede. Also geht es zusammen. Und jeder Mensch hat den freien Willen, im gewissen Mass, wie es einfach ins System vom Herrn hineinpasst. Wir werden sie entscheiden. Das machen wir. Wie ich so gesagt habe, wenn wir wissen, wie unsere Partner oder unsere Kinder reagieren und sich entscheiden, dann haben wir meistens schon die Antwort 2, 3 und 4 auch parat. Genau so ist es mit dem Herrn. Weil er weiss, wie der andere reagiert, weiss er, wie er es zusammenführen muss, damit genau das rauskommt, was er will. Plus nimmt er natürlich schon direkt Einfluss, indem er zum Teil in Quere steht. Das finden wir im Wort Gottes auch schon mehrfach. Das ist eindeutig. Und dann tut er gewisse Entscheidungen, genau vor allem von den Menschen, die ihm nachfolgen, sehr stark beeinflussen. Weil, hallo, wenn wir Jesus Christus kennenlernen, ist die weiseste Variante unterwegs, ihm zu fragen, Herr, was denkst du? Und das zu machen, was der Herr sagt. Und dann haben wir natürlich, dann nimmt er extremen Einfluss auf unsere Wege, weil wir das wollen. Und dann weiss er ganz genau, okay, dieser Mensch hat sich für mich entschieden und ich weiss, der wird sich in 9 von 10 Fällen für mich entscheiden, für das, was ich sage, also, dieser Weg, der ist schon klar und mit dem kann ich entsprechend viel bewirken unterwegs. Und je mehr wir mit ihm unterwegs sind, desto grösser wird unser Einflussbereich und desto mehr Menschenwege werden wir kreuzen und irgendwo dazu führen, dass ein Mensch, der so läuft, dann ich komme, plötzlich in die Richtung läuft. Und das ist genau dort, wo plötzlich der Mensch einen Entscheidung trifft und einen Knick in seiner Linie ist. Und so sehen wir nachher, okay, ja, es passt zusammen. Es passt vor allem dann zusammen, wenn wir Menschen erkennen, dass wir ganz wenig kleiner sind als Gott. Um das mal so ein bisschen sarkastisch zu formulieren.
Ja, mir hat es interessant gedacht, wie der Paulus Sachen aufbringt, die heute noch aktuell sind. Das mit dieser Vorbestimmung. Ich weiss, also mit 20 hat das eine riesige Diskussionsrunde gegeben. Einfach, ja, es ist ja alles vorbestimmt. Was wollte ich mir denn auch gut entscheiden? Er weiss es ja schon. Und das ist etwas, wo wir Menschen nicht checken. Kenntnis haben von etwas heisst nicht, dass die Tatsache nachher anders ausfällt. Manchmal in so kleinen Teilen haben wir ja das auch. Wenn wir jemanden gut kennen, weiss ich genau, wenn er jetzt in diese Situation kommt, macht er das und das. Ich kann aber als Zuschauer daneben stehen und je nachdem trifft meine Kenntnis zu oder meine Vorkenntnisse oder eben nicht. Beim Herrn ist es einfach, er weiss es einfach immer schon. Es ist wie, er hat auch nichts dafür, dass er einfach alles checkt. Es ist einfach so. Einfach das mal so zum Auflösen. Meine Entscheidung ist absolut wichtig und macht einen Unterschied. In meinem Leben heute. Aber für einen Herr, weil er 360 Grad auf einmal sieht, ja, weiss er es einfach schon. Und er wird nicht überrascht sein. Ich kann auch nicht austricksen. Eigentlich würde ich das entscheiden, aber jetzt mache ich gerade das Gegenteil. Wird nicht funktionieren bei mir. Du hast schon vorher gewusst, dass du eigentlich das hast, aber jetzt gerade das Gegenteil machst. Genau. Und es ist schon, ja, wie wir Geschöpfe es wagen, überhaupt den Schöpfer anzugreifen. von wo nehmen wir uns das Recht? Das ist etwas, was relativ häufig passiert. Manchmal hätte ich selber schon gewusst, was der Herr besser gemacht hat. Wie manchmal habe ich schon gehört, was der Herr machen sollte. Vergiss es. Es ist wirklich, wirklich gefährlicher Boden. Wenn wir wissen, wie es geht. Manchmal habe ich jetzt schon gedacht beim Schneien. Wie wir Menschen, meinen jetzt nicht schneien. Das ist wirklich so. Und jetzt, wie? Schon mit solchen Sachen, manchmal im Herr wollen sagen, wie es geht. Aber seit 6000 Jahren hat er den Zyklus in der Hand. Vom Blühen, vom Fruchttragen, vom Blättern. Aber ich habe jetzt auch gerade gemerkt, wenn Schnee, wenn Blätter da sind, die Bäume gehen kaputt. Aha, vielleicht gehen wegen dem Blätter im Herbst ab. Hast du dir auch schon überlegt? Sonst gingen die Bäume kaputt. Manchmal so die grossen Erkenntnisse. Der Herr hat seit 6000 Jahren den ganzen Zyklus von Frühling, Sommer, Herbst und Winter im Griff. Hier auf dieser Erde in verschiedenen Wärme und so weiter. Ich weiss es doch überhaupt nicht. Aber ich weiss, dass sie meinen, jetzt hat es schneien.
Hier bei uns, genau.
Genau, hier bei uns, ja. Und so sind wir Menschen. Wir haben ein Tüpfchen verstanden und meinen es sei alles. Ich will wirklich nicht im Herz in dieser Situation sein. Ich kann mich manchmal schon so aufregen über jemanden, wo ich merke, er denkt, das sei mega clever, ist es aber überhaupt nicht, weil er nicht das ganze Bild hat. Wenn ich das ab und zu mal sehe von jemandem, kann ich mich extrem aufregen. Aber wie der Herr sich muss aufregen über uns, wo ihm immer sagen wollen, wie es geht. So das Bild redet auch hier vom Töpfer und vom Ton. Der Töpfer kommt am Morgen in seine Werkstatt, der Lehm liegt am Boden, er nimmt ein Stückchen und sagt, ja, ich habe noch so Lobschüssel bestellt, ich habe noch ein Tassli bestellt, schaut das so an, ja, komm, jetzt mache ich ein Tassli draus. Hat er wirklich das Recht, aus dem Ton zu machen, was er will? Nein, ich wollte etwas anderes sein. Ich habe es ganz anders vorgestellt. Ein bisschen Dreck am Boden. Wir sind nicht mehr als ein bisschen Dreck. Aus Dreck hergestellt. Wir verdürren auch. Wir sind weg wie nichts. Ein Wind und wir sind weg. Ein Stein auf dem Kopf und wir sind nicht mehr da. Aber nein, ich will der goldige Becher sein. Am Tisch des Königs. Minimum. Eine Salatschüssel, was ich ganz sicher, was ich gar nicht will, ist eine Vase.
Ja, du, ja.
Ganz Tag Blumen da innen. So unsere Vorstellungen. Und die wollen wir im Herr klar machen. Ein Herr, ein Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Und vergesst nicht, unser Zustand ist verloren. Ohne ihn sind wir alle verloren. Der Herr ist einfach gnädig und rettet eine Handvoll Sünder. Uns selber überlassen sind wir alle höll einfach. Unser Eigenwille wird uns eh ins Loch bringen. Und wir sündige Menschen, schwach, die keine Ahnung haben, wenn in einem gerechten Gott, der von A bis Z weise ist, sagen, wie das, was er zu tun hat. In unserem Leben, in meinem persönlichen und dann vielleicht gerade noch jemandem, den ich gerne habe, der Rest ist mir eh egal. Weil ich ja eh nicht die Übersicht habe. Passet auf. Passet auf, als Geschöpf im Schöpfer sagen was. Passet auf, als Klümpli Lehm zu sagen, wenn wir auf dem Ding sind, was wir werden wollen. Und der Herr meint es gut mit dir. Das, was er aus dir gemacht hat, will er füllen. Er hat einen wertvollen Gedanken drin. Egal wie deine Begabungen jetzt gerade sind, ob du gerne etwas anderes willst. Ich will da besser dieses selbst noch ein bisschen anders, noch ein bisschen dieses. Psch. so wie er dich gemacht hat. Er hat den Klumpen gesehen, den Töpfer, der nimmt den Ton und schaut, wie die Feuchtigkeit ist. Was kommt, ich verstehe nicht so viel von Töpfern. Aber einfach, der hat den Ton in den Händen und überlegt sich etwas. Er hat etwas überlegt, was er dich gemacht hat. Und er will das füllen. Er will das wertvoll machen. Aber wenn wir bocken gegen das, wo wir sind, und andere Vorschläge haben, ist es gefährlicher Boden. Wir Menschen können uns wirklich vertun mit Rebellion und Eigenwillen. Nicht unbedingt mit der Sünde. Ich merke immer, immer mehr, die Sünde ist eins. Gar nicht so tragisch. Aber mit unserem Eigenwillen, mit unserem bockigen Tun und mit unserem Besserwissen. Ich merke immer wieder, es ist viel, viel gefährlicherer Boden. Wie wenn ich im Bett oben Schock stille. Mhm. Oder sonst irgendwie. Wir mit unserem Ding. Ja, wer hat schon im Bett Schock gestohlen? Ja, nur einmal im Konsum und dann gibt es jetzt gar nicht mehr. Den Bett habe ich nie bestohlen. Nur den Konsum. Den hat jetzt der Richard gekauft. Das war nur etwa Franken. Aber das ist es nicht. Das macht nicht unser Leben schwierig. Aber unser Eigenwille, unser Besserwissen und unser Aufbegehren gegen Schöpfer, der uns gemacht hat, der uns durch und durch kennt. Und genau weiss, was er mit uns machen will. Super Plan hat. Aber uns passt es nicht. Gerade am Anfang. Wir wissen gar nicht, wo er her will. Aber gerade am Anfang passt mir nicht.
Mhm. Merci vielmal. Ich mache gerade dort weiter. Es ist noch nicht fertig, ihr müsst immer noch so Zeug hören. Nein, ich finde das extrem entscheidend, das ist genau das, was das Nächste kommt, oder? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus dem sie haben Klumpen ein Gefäß zu ihrem vollen und anders zu weniger ihrem vollen Gebrauch zu machen? Was ist die Antwort? Klar hat er! Der Töpfer kann absolut zu 100% frei entscheiden, was er machen will. Aber absolut! Der Töpfer hat manchmal noch einen Auftrag. Und dann macht er etwas im Auftrag. Unter anderem auch Nachttöpfe. Die gehören auch dazu. Wer will ein Scheisshafen sein? Leute, ein Scheisshafen ist extrem wichtig. Ein Scheisshafen ist extrem entscheidend, Leute. Mit dem Scheisshafen kannst du ganz auf den Scheissdreck verhindern. Ihr wisst, von was wir reden. Nein, Leute. Vor allem mit diesem alten Heisaffen, umso mehr geht Donner schießt, der schießt. Ja, genau. Ein Scheisshafen ist extrem wichtig. Aber ja, ich habe wirklich gemerkt, das hat mich echt beschäftigt in den letzten paar Wochen. Vor allem letzte Woche dazu. Es gibt Leute da, die wollen wirklich einen Becher am Tisch vom Herrn sein. Ein goldiger Becher am Tisch vom Herrn, aber sie sind es nicht. Und sie werden es auch nie werden. Sorry, ich muss dich leider enttäuschen, du wirst nicht ein Becher werden am Tisch vom König. Und das ist ein Problem. Und zwar nur für dich. Wenn du gerne etwas anderes wärst, als du bist, hast du ein Problem. Du zweifelst am Herrn aus ihrer Grösse und an seinem perfekten Plan für dich. Und du hast es mir jetzt super gut gesehen. Schon am Anfang denke ich, nein, es müsste anders sein. Dabei haben wir keine Ahnung, was es ist. Die kennen sich mit diesen Bäumen, oder? Einfach so eine Tanne. Die muss noch nicht erzählen. Genau gleich ist es mit dem Töpfer. Wer weiss, ich wäre gerne der Scheisstopf gewesen von Maria und Josef, wenn Jesus nebenan auf die Erde gekommen wäre. Hey, hallo? Hey, Donner! Da wäre es ein Abenteuer gewesen. Lieber als Herodes zum König am Tisch, oder? Merkt ihr es? sie ist uns wirklich, wirklich wichtig. Wir Menschen müssen schauen, dass wir nicht auf die Idee kommen, dem Herrn vorzuschreiben, wie es sein soll. Und wenn es nicht so ist, wie wir es haben, dass wir blöd von anfangen zu jammern. Leute, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Und ihr seid die, die darunter leiden und niemand anders. Ah, nein, stimmt leider nicht. Die um euch herum leiden auch darunter, wenn ihr einfach nicht zufrieden seid mit dem, was ihr seid. Ihr ständig nur rumnätschelt und rumflucht und motzt und tut. Die kommen es mit rüber und leiden auch darunter. Das ist mir wirklich wichtig. Versteht mich richtig. Wir müssen lernen, verstehen, wo wir stehen im Reich Gottes im Vergleich zum Herrn. Und dann werden wir sehr wahrscheinlich mit sehr viel Gnade und Demut und Dankbarkeit sagen, danke Herr, dass ich überhaupt ein Nachttopf darf sein in deinem Reich. Lieber ein Nachttopf im Reich vom Herr, als ein goldiger Becher, ein Kelch beim König, der verloren geht. Aber definitiv. Und es ist wichtig, dass wir lernen, uns einordnen. Und der Matthias wird im August kommen und uns ganz ein interessantes Seminar geben am Samstag zum Thema, wie ordne ich mich richtig im Reich Gottes ein. Ich freue mich mega drauf. Es wird ganz sicher spannend. Und ganz sicher auch mit dem ein Stück weit zu tun. Dass wir erkennen, wo ist mein Platz? Wo gehöre ich her? Wie passe ich ins Reich Gottes? Und sehr wahrscheinlich ist es nicht das so, wie du denkst, dass du reinpassst. Das kommt aber noch dazu. Jetzt meine und ich haben nie gedacht, dass wir Pastoren werden. Wir hatten andere Pläne. Jetzt sind wir halt da und jetzt sind wir halt einfach Pastoren hier, oder? Und es ist erst noch mega cool. Uns gefällt es eben. Ich hoffe euch auch, selbst wenn ich streng rede mit euch. Hey. Wir wissen nicht, was durchgeht. Und ich habe ein bisschen von mir erzählt. Ich glaube, es hat niemand mit mir tauschen in meiner Schulzeit. Habe ich damals nicht gewusst? Es ist einfach so, der Herr, im Herr sein Weg ist im Herr sein Weg. Und es ist mir wichtig, ich möchte hier bewusst noch etwas sagen dazu. Wir reden hier immer noch vom Volk Israel, aber ihr merkt, es hat definitiv eine Ebene, die uns anspricht. Vielleicht ganz leicht, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht sogar extrem. Aber hier geht es primär darum, dass der Herr sagt, hey, ich habe im Volk Israel Leute gehabt, wo ich gewusst habe, dass sie sich nicht entscheiden für mich. Also brauche ich die als Gefäß vom Zorn, damit ich etwas Gutes bewirken kann. Und er hat Leute gehabt vom Volk Israel, es geht hier ums Volk Israel nach wie vor, es heisst, aus ein und demselben Stück Ton. Wir reden hier nicht zwischen Juden und Heiden, sondern wir reden hier innerhalb der Heiden. Innerhalb der Juden ist es aber genau das Gleiche, das merkt ihr auch. Es ist das Gleiche, ob Heiden oder Juden. Aber hier reden wir nach wie vor von den Juden, wo es darum geht, er hat einen Teil der Juden als Gefäß vom Zorn geschaffen, weil er gewusst hat, sie wollen nicht. Sie wollen versuchen, und wir werden das nächste Mal wieder anschauen, einfach aus eigener Kraft gerecht zu werden. Und ich genau gewusst, dass es nicht geht, darum hat er den Herr geschickt. Ich genau gewusst, er hat es gewusst. Und dann hat er die Menschen gebraucht und hat denen Raum gegeben. Und jetzt kommt die Frage, ja, warum lässt er die Gefäße vom Zorn überhaupt so lange leben und macht nicht sofort ein Ende? Ich sage nur eins, Judas. Wenn er am Anfang Judas den Stecker gezogen hat, wer hat Jesus verraten, damit das Kreuz gegangen wäre, für uns gestorben wäre? Zum Glück hat er es nicht gemacht, oder? Zum Glück hat er Judas, Jesus Christus, aber 3 Jahre lang erträgt, damit der Judas seinen Auftrag wahrnehmen konnte. Genauso ist es mit dem Gefäß vom Zorn. Der Herr braucht alle Gefäße vom Zorn, auch für Gutes zu bewirken. Das ist eben seine Souveränität. Wie manche obermega fromme Jod namens Saulus oder ähnlich, hat dazu geführt, dass das Reich Gottes verbreitet worden ist, weil sie es vertrieben haben. Ja, wenn die Juden nicht so saumässig bockig gewesen wären in Jerusalem, wären die schön brav in Jerusalem geblieben, hätten dort einfach predigt und hätten dort die grösste Party gefeiert. Und wir hier in Europa wären einfach verloren gewesen. Zum Glück waren das so bockige Juden gewesen, die dazu geführt haben, dass die Christen gefunden haben, jetzt müssen wir hier verschwinden. Heilsgeschichtlich hat es zum Glück einen Nero gegeben, der so saumässig dumm da hat. Heilsgeschichtlich ist das entscheidend gewesen. Sorry, das war ein Arschloch, absolut, durch alle Böden durch. Müssen wir nicht diskutieren. Aber der Herr hat genau gewusst, was er mit diesem Arschloch kann bewirken kann. Das ist der Herr. Er weiss ganz genau, was er mit wem kann bewirken kann. Darum setzt er sie zu seinem Reichtum und zu seiner Ehre. Und wenn wir das ein bisschen mehr verstehen, wenn wir das begreifen, dann denken wir sehr wahrscheinlich ganz leicht anders plötzlich. Und dazu möchte ich wirklich ermutigen. Lernen wir, demütiger von uns und grösser von Gott zu denken. Und fragen wir uns, was hat der Herr mit meinen Nachbarn und mit meinen Freunden und mit mir vor? Wo passen die in Gottes Reich, in sein Schema? Und dann merken wir nachher, oh, es ist ganz, ganz anders. Es ist Gottes Plan. Und jetzt kommt der Paulus und zitiert ein paar alttestamentliche Verse. Er nimmt eine Serie alttestamentliche Stellen auf und schreibt dort ganz klar und zeigt die Prophetie vom Alten Testament, die das Ganze so entsprechend bewirkt. Er redet dort genau über die Dynamiken. Und dort sehen wir jetzt ein Bild, wo er jetzt wieder ursprünglich anhand vom Volk der Juden auch aufgreift, wie es aussieht. Und es hat ein paar Begriffe in den Abschnitt, die ich bewusst erklären möchte, weil ich habe festgestellt, dass wenn ich das einfach so annehme, dass gewisse Leute gar nicht wissen, was es heisst. Und zwar möchte ich mit dem Begriff anfangen, im Vers 25, das heisst, ich will das mein Volk nennen, das nicht mein Volk war, der Begriff mein Volk. Der Begriff mein Volk ist alttestamentarisch extrem zentral und verankert. Mein Volk, sind die Juden. Und die Juden haben gewusst, wir sind sein Volk. Und wenn der Hosea damals, 700, 800 Jahre vor Jesus, geschrieben hat, sie werden das mein Volk nennen, das nicht mein Volk ist, haben genau die Juden gewusst, ups. Irgendwo sind wir plötzlich nicht mehr sein Volk, gleich sind wir sein Volk. Hier, der Hosea schreibt es damals für die 10 Stämme, die schon abgefallen waren, die kurz darauf entsprechend in die Gefangenschaft gekommen sind, um sie zu warnen. Der Begriff «mein Volk» ist für die Juden historisch extrem beladen und klar gewesen, was es heisst. «Mein Volk» ist die Auserwählung vom Herr für das Volk Israel. Und er sagt jetzt hier, ich habe die auserwählt, aber in meinem neuen Bund werde ich auch die auserwählen, die nicht von meinem Volk sind, die meinen Weg gehen wollen, dann werden sie zu meinem Volk. Und da gibt es eine gewisse interessante theologische Ableitung, die ich unbedingt auf keinen Fall machen möchte, wo sagen, das neue Israel sind eigentlich die Gläubigen und das Judentum ist vorbei. Ist nicht so. Ganz klar nicht. He? Das sehen wir jetzt im Kapitel 11, spätestens, wenn wir es genau lesen, ist es eindeutig. Nein, aber es gibt ein zweites Israel, ein zweites auserwähltes Volk, und zwar all die, ob Heiden oder Juden, die sich für Jesus Christus entscheiden, und die sind dann sein Volk. Das heißt, die Begrifflichkeit war wichtig gewesen. Und darum hat er die auch gewählt und gesagt, das ist das, was Jesaja oder Hosea schreiben, beide von dem her, oder? Wichtig ist, dass wir das verstehen. Und der andere Begriff, der wichtig ist, wo, wenn wir die Geschichte ein bisschen kennen, ist so wie bekannt vor, so, ist im Vers 27 der Begriff der Rest. Das heisst, Isaiah ruft und über Israel, wenn auch die Zahl der Israel wäre wie der Sand am Meer, würde doch nur ein Rest gerettet werden. Ein Überrest, ein Überbleibsel. Wenn ihr die Geschichte von Elia kennt, wisst ihr, dass der Elia voller Verzweiflung und Bach kriegt, schon, ja, über die ganze Leine vorgeblieben. Dann hat er gesagt, nein, ich habe mir 7000 Mal ausbedungen, wo ihre Herzen nicht beugt haben vor den Balspriester. Ein Rest. Ein Rest. Ein Rest ist für das Volk Israel auch klar gewesen, ist einerseits eine Verheißung, dass es immer einen Rest wird geben, und andererseits ein Zeichen vom Urteil für die, die nicht zum Rest haben wollen gehören. Dass sie die entsprechend verloren gegangen sind. Und so beschreibt er dann einfach und sagt, und vergesst nicht, er schreibt das der Gemeinde zu Rom, wo sehr viele Juden drin waren. Die haben genau gewusst, von was er redet. Er hat genau gewusst, dass die verstehen, wenn er vom Rest, vom auserwählten Volk und nicht auserwählten Volk redet. Dass sie genau wissen, dass sie ein ganz klares geschichtliches, historisches Verständnis haben, was das heisst, in der ganzen Heilsgeschichte vom Volk Israel. Oder? Er sagt dann hier einfach, oh, eben, ist genau das, dass er sagt, dass die nicht mein Volk sind, mein Volk werden können. Und im Antwort, ich sage nicht mein Volk, sondern sie Kinder des lebendigen Gottes genannt werden. Zweimal bringt er es an zwei verschiedenen Bibelstellen und sagt, mein Nicht-Volk wird zu meinem Volk und mein Volk wird zu meinem Nicht-Volk. Genau wegen dieser Entscheidung, die jeder selber trifft. Und das ist das, was ich hier beschreibe, zum Töpferton, das gehört zusammen. He? Der Töpfer entscheidet selber, weil er weiss, wie der Ton sich entscheidet. Das ist noch lustig. He? Und entscheidet nachher, was er daraus machen will. Und Teil sind auch Teil vom Rest. Und Teil sind nicht Teil vom Rest. Und so werden auch Menschen durch ihre Entscheidung Teil vom Reich Gottes, Teil von seinem Volk oder nicht. Und so beschreibt er das nachher hier. Und Jesaja sagt hier, und kommt, es wird dann ausgeführt, der Rest. Oder? Sagt, wenn nicht der Herr ein paar Führungen gelassen hätte, dann wären wir Sodom und Gomorra. Aus Sicht von Sodom und Gomorra, ganz kurz abgerissen. Völlig perverse Not, fürchterlich, schrecklich. Der Herr ist aber schauen, hat gefunden, Ende der Pfannenstange, hat den Lot noch gerettet und dann ist PAH! Erste Atombombe. Alles weg. Da hat es keine Remnant gegeben, da hat es keine Reste gegeben. Sodom und Gomorra war einfach platt. Fertig. Schluss aus Ende. Der Herr zieht schon den Stecker schlussendlich. Das ist mir wichtig. Vergesst das nicht. Der Herr zieht den Stecker. Wenn es ihm zu viel wird, ist es ihm zu viel geworden, dann hat er gesagt, okay, die Gefäße hat den Auftrag verfüllt, jetzt zerschlömen wir sie. Fertig. Ist interessant, ist hier sogar in diesem Element drin, wenn man die Geschichte ein bisschen dazu kennt, wird das bewusst ein bisschen ausführen, wo er hier davor redet, in den Jesaja-Stellen, wo er beschreibt, dass eine Restführung wird und sie werden entsprechend ein Stück weit gestraft. Assyrien ist gut, im nördlichen Stamm gestraft. Aber nicht so, wie der Herr wollte, sondern zu fest. Und er hat schon damals gesagt, wenn das Werk von meinem Knecht von Assyrien vollendet wird, wird ihn verurteilen, weil er es nicht richtig gemacht hat. Das könnt ihr nachlesen, wir sagen, ja, das ist ganz klar. Assyrien ist als Gericht über die nördlichen Stämme vom Herr organisiert worden. Weil die nördlichen Stämme nicht gemacht haben, was der Herr wollte, als Konsequenz einfach davon. Aber sie haben es nachher, sie sind überheblich geworden, haben sich aufgeblasen, haben das Gefühl, dass sie sich sieben siechen, und hat er gefunden, so nicht. Und von Jerusalem sind sie nachher entsprechend gestürchelt und sind drunter gekommen. Der Herr schaut schon richtig auf die ganze Sache. Der Herr schaut ganz genau richtig auf die ganze Sache. Und wenn wir erkennen, dass wir ein Brösmeli sind, ein Klumpen Erde, wenn der Herr uns nicht angelenkt hat, wären wir gar nicht da. Das ist mal das Wichtigste. Wenn der Herr uns nicht angelenkt hat, wenn der Herr uns nicht angelenkt hat, wir wären nicht da. Dann wäre ein Stück Dreck, wo wir vielleicht noch ein paar Käfer drin würden finden. Wenn der Herr uns nicht angelenkt hat, gäbe es uns gar nicht. Und jetzt kommen wir auf die Idee und sagen, ich will gerne ein bisschen anders sein. Der merkt, es beschäftigt mich. Sonst kommt ihm schon wieder zurück. Leute, es ist wichtig. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass der Herr absolut souverän und super gut mit uns umgeht. Und wenn wir das erkennen, werden wir glückliche Menschen. Und solange wir versuchen, etwas anderes zu sein, als wir sind, dann haben wir einen wahnsinnigen Stress. Ich kann euch sagen, es klingt mich gleich nicht. Am besten hört ihr heute auf damit. Jeder Tag, den ihr versucht, ist für eine vergebene Liebesmühe, heisst es so schön, oder? Und genau so ist es. Wie wir anerkennen, dass der Herr etwas Cooles geschaffen hat. Und wir vielleicht nicht gerade der gute Becher am Tisch vom Herrn sind, aber wir sind im Reich Gottes drin. Und das zählt. Wir sind im Reich Gottes drin. Und das ist das, was wir sein wollen. Sei es einfach ein Plastikbecher, wo Gofen daraus trinken und zum Teil reinsabbern, was auch immer. Oder? Dafür haben sie dann keinen Durst mehr. Cool, oder? Und dann schießen sie es erst noch Boden, wenn wir leer sind. Oder? Dann sollen wir noch ein bisschen. Lernen wir verstehen, wie die Dimensionen wirklich sind. Lernen wir sie verstehen und genießen wir nachher die Tatsache, dass der Herr einen wirklich guten Plan hat mit uns. Manchmal ist es schwierig. Und manchmal ist es scheissig, wenn man ein Achttopf ist. Das ist es so. Aber es hört ja auch wieder auf. Und am Anfang geht es, wenn er durchfällt und ganz schlimm ist, oder? Ich wüsste es. Nein, es ist mir wichtig, dass wir ein Verständnis entwickeln, dass wir wirklich nicht alle einfach zuvorderst vorne sitzen können. Und es ist auch nicht entscheidend, dass wir zuvorderst vorne sitzen, sondern es ist entscheidend, dass wir verstehen, wo unser Platz ist. Damit wir das sein können, was der Herr für uns parat hat. Und wir sind als Nicht-Volk zum Teil von seinem Volk geworden. Und das ist das Beste der ganzen Sache. Und der Herr schaut souverän zu uns und hat einen ganz genialen Plan. Lernen wir uns so positionieren, dass der Herr mit uns seinen Plan erfüllen kann. Amen.